Radio Jade, Bürgerfunk.
Willkommen in der zweiten Stunde des Netzwerks Energiedrehscheibe an diesem Karfreitag 2025, den 18.04.25. Ich bin Stefanie Eilers, die erste Vorsitzende des NABU Wilhelmshaven. In dieser Sendereihe präsentiere ich euch die Köpfe und Themen von inzwischen 25 Klima- und Umweltschutzverbänden, die in diesem Netzwerk Energiedrehscheibe in vielen Arbeitsgruppen persönlich, digital, freundschaftlich und interdisziplinär zusammenarbeiten. Heute ist die 62. Sendung unseres Bündnisses und jetzt in der zweiten Stunde hören wir Michael von PowerShift. Wenn ihr nebenbei hinsurfen wollt im Internet, findet ihr die Seite dieser Organisation unter www.power-shift.de. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Hallo Michael, lass mal hören. Wer bist denn du?
Hallo Stefanie, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Michael Rekord. Ich bin von der Ausbildung her Diplomgeograf und seit 12 Jahren bei PowerShift. Dort verantworte ich den Bereich Rohstoffpolitik, das heißt deutsche und europäische Rohstoffpolitik inklusive Lieferketten, Lieferkettenverantwortung, Auswirkungen des Bergbaus vor Ort. Und vor allen Dingen arbeiten wir bei PowerShift mit einem Fokus, was muss sich hier in Deutschland oder in Europa verändern für eine globale Gerechtigkeit und die Einhaltung planetarer Grenzen. Und PowerShift ist eine Umwelt- und Menschenrechtsorganisation mit Sitz in Berlin. Uns gibt es seit 2010 und wir arbeiten zu verschiedenen Themenschwerpunkten in diesem Bereich. Dazu gehört eine gerechte Handels- und Investitionspolitik. Wir haben sehr stark mit Analysen CETA, TTIP und andere Handelsabkommen begleitet und aktuell das EU-Mercosur-Abkommen. Wir bekämpfen die Klimakrise, vor allen Dingen auch auf lokaler Berliner Ebene und setzen uns für eine zukunftsfähige Energiepolitik, Mobilität und Rohstoffpolitik ein. Und ich glaube, unsere Stärke ist sicherlich, dass wir sehr stark in Netzwerken arbeiten. So sind wir sowohl im Arbeitskreis Rohstoffe als auch auf europäischer Ebene in der Raw Materials Coalition aktiv. Und das sind jeweils Netzwerke, wo Umwelt, Menschenrechts- und im weitesten Sinne Entwicklungsorganisationen zusammenarbeiten und zusammenkommen und gemeinsame Positionen und Erwartungen formulieren. Und neben der Netzwerkarbeit machen wir auch Bildungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge und verfassen politische Analysen. Und die sind zum Beispiel auf power-shift.de oder in unserem Newsletter abrufbar.
Bergbau, Lieferketten, globale Gerechtigkeit. Interessant, ihr habt auch Netzwerke. Sehr sympathisch. Deutschland verbraucht viele Materialien und Metalle. Kannst du uns da ein bisschen abholen, bitte?
Das stimmt. Deutschland ist als Industrienation ein großer Verbraucher von metallischen Rohstoffen. Im Jahr 2022, so berichtet die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe aus Hannover, haben wir zum Beispiel knapp 80 Millionen Tonnen Metalle importiert und davon sind nur 10% Recycling-Rohstoffe. Das heißt, das meiste, was wir importieren und hier nutzen, sind Primärmetalle. Und die importieren wir aktuell zu fast 100%. Das heißt, es gibt kaum einen deutschen Bergbau im Bereich Metalle. Wir brauchen diese Rohstoffe, um davon große, schwere Autos zu produzieren, große, schwere Maschinen, Elektronik, Chemikalien etc. und die dann wieder exportiert werden. Das ist ja im Grunde das Wirtschaftsmodell Deutschlands. Wir sind daher massiv angewiesen auf den Weltmarkt und wie schon gesagt, bei Kreislaufwirtschaft gibt es bei einigen Rohstoffen wie Kupfer oder Aluminium relativ gute Quoten. Da sind wir, glaube ich, zwischen 30% und 50% der Rohstoffe, die wir aus der Kreislaufwirtschaft schon nutzen. Bei vielen Spezialmetallen sind aber die Prozentgrade deutlich unter 10, zum Teil sogar bei 0%. Das betrifft zum Beispiel Lithium, seltene Erden und einige andere Rohstoffe. Die Rohstoffe, die wir importieren, bekommen wir mehr oder weniger aus der gesamten Welt. Wir bekommen einige Rohstoffe aus Europa, viele Spezialrohstoffe aus China, wie zum Beispiel seltenen Erden oder Germanium, Gallium, Magnesium und andere auch vom afrikanischen Kontinent. Südamerika ist relativ wichtig, gerade bei der Kupferversorgung und damit sind auch immer verschiedene Herausforderungen verbunden. Der heimische Rohstoff Abbau ist, wie gesagt, bisher sehr gering. Es gibt allerdings gerade wieder Versuche in Sachsen, in Thüringen und an einigen anderen Orten stärker metallische Rohstoffe zu gewinnen. In Sachsen nennt man das immer das sogenannte Berggeschrei. Das ist jetzt, glaube ich, in den 12 Jahren, wo ich bei PowerShift arbeite, schon das zweite oder dritte. Immer wenn die Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt hoch sind, wird es wieder lukrativ, auch in Deutschland Bergbau zu betreiben. Doch diese Vorkommen werden nicht die Nachfrage in Gänze abdecken. Genau im Gegenteil, sie werden eher ein kleines Add-on sein, also eine kleinere zusätzliche Rohstoffe, die uns auch nicht unabhängig von den Weltmärkten machen. Und man muss im Grunde auch sehen, welche Herausforderungen es hier vor Ort hat.
Das Wirtschaftswunder Deutschlands ist der Bau von Dingen und deren Export. Okay. Und sehr interessante Angaben zur Kreislaufwirtschaft. Vielen Dank. Unser Einfluss auf die Welt ist also vielfach gegeben. Das Berggeschrei aus Sachsen, das kann man auch doppelt deuten, oder? Danke für den Begriff Berggeschrei. Hier geht es um Lieferketten und Rohstoffe und Abhängigkeiten auf der Welt. Wir hören ein Interview mit Michael Rekord von PowerShift aus Berlin, zu finden unter www.power-shift.de, Shift mit SH geschrieben. Weiter geht's. Was tut Bergbau der Welt an? Woher kommen die Rohstoffe, Michael?
Der Bergbausektor ist immer wieder mit schweren Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht worden oder wird damit in Verbindung gebracht. Er gilt als einer der Industriesektoren mit den meisten Menschenrechtsverletzungen. Ein Beispiel ist das gerade erwähnte Kupfer aus Lateinamerika. Der Hamburger Konzern Aurubis verarbeitet zum Beispiel Kupfererze unter anderem aus Lateinamerika. Er legt allerdings nicht offen, aus welchen Minen. Wir sehen immer wieder, dass gerade in Peru der Kupferabbau mit schweren Menschenrechtsverletzungen einhergeht. Das heißt, der Rohstoffabbau findet in sehr trockenen, ariden Regionen statt und wir haben dort Wassernutzungskonflikte. Zum Teil werden auch Schwermetalle freigesetzt, das heißt nicht nur die Nutzung des Wassers führt zu Konflikten, sondern auch das Abwasser, wodurch Tiere vergiftet werden, aber auch zum Teil Menschen. Und diese Wasserkonflikte sorgen dafür, dass es auch Proteste gibt und diese Proteste werden blutig niedergeschlagen. Ein anderes Beispiel ist der Bauxitabbau in Guinea. Das ist die Hauptquelle für Aluminium. Das Bauxit wird in Stade, auch in der Nähe von Hamburg, weiterverarbeitet zu Aluminiumoxid und geht dann in die Karosserien zum Beispiel von der Autoindustrie. Was wir in Guinea beobachten ist, dass mit einer deutschen Unterstützung, die Bundesregierung wirkt mit einer ungebundenen Finanzkreditgarantie und sorgt dafür, dass das Bauxit dann auch nicht vor Ort, sondern hier verarbeitet wird. Und die Fläche dieser Mine, die Umsiedlungsfläche ist im Grunde eine karge Mondlandschaft, also rötlicher, trockener Boden, kein Mutterboden. Das heißt, auf der Umsiedlungsfläche ist keine Landwirtschaft mehr möglich. Die Wasserversorgung ist sehr kritisch, es gibt nicht genügend Pumpen, es gibt auch im Grunde keinen Fluss mehr, wo man vorher Wasser holen konnte. Die versprochene medizinische Versorgung ist sehr schlecht und auch Schulen sind zum Beispiel nur für die Grundschulen gebaut worden, aber nicht für weiterführende Schulen. Und die Häuser, die Ersatzhäuser sind ebenfalls undicht. Und das führt ebenfalls zu großen Protesten. Es gibt zum Beispiel ein Mediationsverfahren vor der Weltbank. Ein anderes Beispiel, ein dramatisches Beispiel eigentlich, ist der Platinabbau in Südafrika. Platin wird vor allen Dingen in Deutschland zu Katalysatoren weiterverbaut, also ebenfalls in die Autoindustrie. Und 2012 kam es in Marikana zu einem Massaker, wo 34 streikende Bergarbeiter ermordet worden sind. Das ist das größte Massaker an schwarzen Arbeiterinnen in der Post-Apartheid-Zeit. Und die Gründe für den Streik waren eigentlich, dass die Löhne nicht ausreichen, um davon zu leben, dass in der Bergbaulizenzierung Häuser versprochen worden sind für die ArbeiterInnen, die nicht gebaut worden sind, und dass man als Gewerkschaften auf direkte Gespräche mit dem Management gepocht hat. Stattdessen kam eine Sonderpolizei, es wurde geschossen und der Streik wurde blutig aufgelöst. Und bis heute ist die Situation in der Region angespannt. Es hat zum Teil nur Entschädigung gegeben, keine ausreichenden Entschädigungen. Die Löhne sind bis heute prekär und nach mehreren Wechseln des Bergbauunternehmens sieht die Situation immer noch nicht gut aus. Und vielleicht ein letztes Beispiel noch, um nochmal den Kontinent zu wechseln, nach Asien. In Asien finden wir die größten Nickelproduzenten. Das sind vor allen Dingen Indonesien, Philippinen und Neukaledonien. Und Nickel wird ebenfalls wie das Bauxit sehr oberflächennah abgebaut. Das heißt, wir haben weniger tiefe Krater, wie wir sie beim Kupfer oder bei anderen Bergbau kennen. Und auch hier haben wir die große Herausforderung, dass Schwermetalle freigesetzt werden. Das heißt, Flüsse werden vergiftet, Fische werden vergiftet, die Ozeane werden vergiftet, In Indonesien war es bis vor kurzem auch erlaubt, die toxischen Restbestände einfach ins Meer zu kippen. Und was wir auch sehen, ist die Schmelzen vor Ort. Und in diesen Schmelzen kommt es zu starken Arbeitsrechtsverletzungen. Das heißt, entlang der Wertschöpfungsketten von Rohstoffen finden wir eigentlich eine Vielzahl von Herausforderungen ökologischer, sozialer, menschenrechtlicher und arbeitsrechtlicher Art.
Oh, Aurubis Hamburg. Ach, die hatten wir auch schon mal in der Sendung. Wassernutzungskonflikte beim Kupferabbau, blutige Niederschlagung von Protesten, Bauxit nach Stade. Sehr interessant. Und das aus Guinea. Und die Bundesregierung bürgt für die Verarbeitung anderswo und es wird auf eine karge Mondlandschaft umgesiedelt. Ich kann das nicht alles wiedergeben, ich versuche nur für mich ein bisschen was zu behalten. Platinabbau in Südafrika für Katalysatoren in der Autoindustrie, 34 Menschen ermordet, das größte Massaker nach der Apartheidszeit. Wahnsinn, diese vielen Themen und Probleme, die du da behandelst, das klingt ja alles sehr gruselig. Danke, dass du uns heute in dieser Sendung die Ohren und Augen öffnest. Hallo in der Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe im Bürgerfunk von Radio Jade. Ich bin Stefanie Eilers. Wir haben Michael Rekord von PowerShift vor der Sendung interviewt und lernen heute etwas zu Lieferketten und den Rohstoffbedarf Deutschlands dazu. Weiter geht's im Interview. Tut sich denn was beim Import von Rohstoffen? Man kann ja schlicht verrückt werden bei so schlechten Nachrichten, Michael.
Ein großer Erfolg war in den letzten Jahren eigentlich das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene. Man darf nicht vergessen, beide Lieferkettengesetze sind eigentlich große Kompromisse. Als Zivilgesellschaft haben wir uns für deutlich stärkere Regeln eingesetzt. Was wir aber sehen, ist, dass die vorher an vielen Stellen komplett sorglose Industrie sich nun aufgemacht hat, sich mit Risiken und Auswirkungen zu beschäftigen. Das heißt, sie gehen in ihre Lieferketten, analysieren Risiken und da, wo sie welche identifizieren, fangen sie an, diese zu minimieren. Und da sehen wir große Fortschritte. Wir sehen zum Beispiel, dass Automobilkonzerne sich darum kümmern, Kinderarbeit in der Kobaltlieferkette auszuschließen. Dass sie sich ansehen, was passiert eigentlich gerade im erwähnten Nickelabbau in Indonesien. Dass sie sich angucken, was sind eigentlich die Wasserkonflikte in Lateinamerika, sei es um Lithium oder Kupfer. Und was wir gerade sehr kritisch sehen, dass diese Bemühungen und diese Gesetze, diese Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetze in Deutschland und der EU unter der Überschrift Bürokratieabbau sehr stark angegriffen werden. Von konservativen, von rechtsextremen Parteien, von liberalen oder sogenannten liberalen Parteien. Und die Konsequenz daraus wird sein, diese Angriffe werden Menschenleben kosten. Das muss ich leider so dramatisch sagen, weil es im schlimmsten Fall dazu führen wird, dass Unternehmen diese Risiken nicht mehr analysieren werden, nicht mehr analysieren müssen und dadurch auch bei der Behebung von Missständen ihre Aktivitäten einschränken, wenn nicht gar komplett einstellen werden. Und das finde ich sehr bedauernswert. Als PowerShift sind wir Mitglied in der Initiative Lieferkettengesetz, die in Deutschland sich da sehr stark um Sorgfaltspflichten bemüht. Und aktuell haben wir mit unseren Kolleginnen von FIAN aus Köln und Rettet den Regenwald auch eine Petition, die heißt Keine Profite auf Kosten von Menschen und Umwelt, wo wir uns dafür einsetzen, dass beim Bauxitabbau in Guinea Standards eingehalten werden und die Menschen entsprechend entschädigt werden. Und die findet man unter anderem auf unserer Website power-shift.de oder auch in unserem Newsletter.
Ich versuche mir mal wieder was zu merken. Das Lieferkettengesetz hat also eine Wirkung. Gott sei Dank wohl. Sehr interessant. Und Bürokratieabbau von gewissen politischen Kräften soll das wieder zunichte gemacht werden, also unter dem Begriff Bürokratieabbau. Angriffe auf das Lieferkettengesetz werden Menschenleben kosten, prognostizierst du? Okay. Und die Pflicht zur Analyse der Lieferketten sollte also dringend erhalten bleiben. Initiative Lieferkettengesetz kann man noch nachlesen, interessant. Und keine Profite auf Kosten von Mensch und Umwelt, kann man bei euch auch eine Petition unterschreiben, also www.power-shift.de. Kann man denn die Lieferströme sauber verfolgen oder den Import genauer nachlesen irgendwo? Woher genau beziehen wir unsere Rohstoffe? Gibt es da Zahlen?
Das ist leider eine der ganz großen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wir wissen bei einigen Projekten, die ich in den Beispielen auch genannt habe, dass es da direkte Lieferbeziehungen gibt. Vieles andere ist zum Teil Kaffeesatzleserei, zum Teil Mengenbilanzen, wo wir rätseln müssen. Es gibt eine Übersicht von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, der BGR, die immer einmal im Jahr so eine Art Rohstoffsituationsbericht veröffentlichen. Aber wir haben im Grunde keine Informationen von den Unternehmen, woher sie ihre Rohstoffe beziehen.
Okay, Rohstoffsituationsbericht. Und eigentlich fehlt es an Öffentlichkeit und Bekanntheit. Schön geheim halten, wie scheint. Das ist bei den fossilen Importen ähnlich. Auch da sucht man sich die Augen aus. In die Taskforce Energiewende Niedersachsen haben wir diese Fragen nach konkreten Zahlen jetzt auch eingegeben als Netzwerk-Energiedrehscheibe und hoffen auf baldige Antworten. Diese Rohstofffragen sollten wir alle stellen und mit Fragen mitsuchen und zusammentragen, damit wir wissen, was unser Konsum woanders für Probleme macht. Kann man denn sicher gehen, dass die Unternehmen dem Lieferkettengesetz nicht einfach ausweichen, Michael?
Diese Kritik am Lieferkettengesetz gibt es auch immer wieder, dass gesagt wird, naja, dann wechseln einfach die einkaufenden Länder ihre Quellen oder die einkaufenden Unternehmen oder noch schlimmer, wenn wir es nicht machen, machen es die Chinesen. Aber wir sehen schon, dass dort, wo Standards erhöht werden, das sagen uns unsere Partner im globalen Süden, dass auch chinesische Unternehmen zum Teil nachziehen. Und Rohstofflieferquellen oder Rohstofflagerstätten sind nun mal da, wo sie sind. Das heißt, es gibt nicht bei allen unendlich viele. Und daher macht es zum Teil auch Sinn, lange Abnahmeverträge zu erstellen. Und das führt natürlich dazu, dass man nicht so einfach ein Projekt wechseln kann. Das ist auch nicht das Ziel vom Lieferkettengesetz. Das Ziel vom Lieferkettengesetz ist ja, vor Ort zu gucken, was kann ein Unternehmen dazu beitragen, die Situation zu verbessern. Zum Beispiel Guinea mit der Mondlandschaft, zum Beispiel eine Renaturierung der alten Minen und eine vernünftige Wasserversorgung herzustellen und den Leuten die Möglichkeit geben, ein eigenes Einkommen im Rahmen von Landwirtschaft oder anderen Tätigkeiten zu erwirken.
Also, wir müssen immer schön aufpassen, ob man uns den Einkauf kritischer Rohstoffe als Greenwashing verkaufen will. Danke für deine Zeit und fürs Interview. Dieses Thema hatten wir noch nicht in unserer Sendereihe und besonders zum christlichen Osterfest. An diesem Karfreitag sollten wir uns mal ehrlich machen und sagen, was wir der Welt als drittstärkste Volkswirtschaft antun und wie schön unsere Produkte sein können, wenn sie diesen Schaden verursachen, menschlich und für die Umwelt. Darum darf ich vielleicht ergänzen, prüft euren Konsum. Eine Übersicht haben wir noch gefunden zum Thema Rohstoffe, die ich euch zum Ende der Sendung noch ans Herz legen möchte. Bundeszentrale für politische Bildung, Rubrik kurz und knapp, und dann Deutschland, Export und Import nach Waren. Geht mal mit diesen Begriffen suchen, diese schicke ich euch auch gerne zu. Wie Michael beschrieb, ist es also augenscheinlich nicht so leicht, an Daten zu kommen. Wir suchen mal weiter. Vielleicht helft ihr mit? Also einfach eine E-Mail an info@nabu-wilhelmshaven.de mit dem Begriff Karfreitagssendung und ihr schickt uns oder ihr erhaltet das Sendematerial per E-Mail. Ich sage danke für euer Interesse heute am Freitag. Wir hören uns in den nächsten Tagen wieder. Die Sendetermine findet ihr unter Netzwerk Energiedrehscheibe in der Internetseite von Radio Jade, zu finden unter www.radio-jade.de. Vielen Dank fürs Interesse heute, sagt Stefanie Eilers. Alles Gute!